Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Der Steyler Missionar Pater Franz Helm hat viele Jahre in Brasilien gelebt. Die jüngste Amazonensynode im Oktober in Rom hat er vor Ort mitverfolgt. Im Interview hat er mir unter anderem über die vielen Konflikte berichtet, die sich in und um die Synode ereigneten. Zur Sprache kommt auch, welche Verpflichtungen sich für den Ordensmann aus den Synodenergebnissen für Österreich ergeben und was wir von den indigenen Völkern lernen können. Gleich zu Beginn erzählt Pater Helm von seinen vielfältigen Beobachtungen in Rom. Hören Sie sich das an.
Ich habe beobachtet, wie Synodenteilnehmerinnen, hat es auch gegeben, unter ihnen indigene Frauen und Teilnehmer, hauptsächlich Bischöfe, in die Synodenaula hineingegangen sind. Manchmal konnte ich zusammen mit Vertretern indigener Völker aus dem Amazonasgebiet sie begrüßen in der Früh oder am Nachmittag, einige Worte mit ihnen wechseln. Ich habe beobachtet, dass rundherum verschiedenste Aktivitäten gegeben hat, zum Beispiel in der Kirche Santa Maria in Traspontina eine Ausstellung über indigene Spiritualität, genauso wie eine Ausstellung über die Auswirkungen, fatalen Auswirkungen von Bergbauprojekten im Amazonasgebiet. Ja, ich habe beobachtet, dass der Rhythmus der römischen Stadt so weiterläuft wie immer, dass manche furchtbare Probleme haben mit dem, dass die Kirche sich für die indigenen Völker und ihre Spiritualität öffnet. Da war ein schlimmer Konflikt um Statuen, die für die einen die Pachamama dargestellt haben. Und die haben sie eine heidnische Gottheit genannt, die Mutter Erde. Und für andere haben die Statuen die Gottesmutter Maria dargestellt. Und die wurden in den Tiber geschmissen. Also solche Konflikte hat es auch gegeben, beziehungsweise Versuche in Pressekonferenzen, die Synode zu desavouieren, sie als unglaubwürdig darzustellen, indem gesagt wurde, da geht es ja nicht um Evangelisierung, sondern um ganz weltliche Themen wie den Umweltschutz oder dass gesagt wurde, die Finanzierung für den Indianermissionsrat ist von der Ford Foundation und die unterstützt Projekte zur reproduktiven Gesundheit und da kommt auch Abtreibung vor. Also man hat versucht, auch die Synoden Teilnehmer, maßgebliche und Kräfte unglaubwürdig zu machen.
Wenn Sie jetzt das Abschlussdokument analysieren, beziehungsweise auch die Stellungnahmen, die dann im Anschluss an die Synode abgegeben wurden, zur Hand nehmen, kann man dann schon trotzdem sagen, es war dann letztendlich ein Erfolg, Erfolg unter Anführungszeichen, was ist schon Erfolg, aber war die Synode doch so, dass man sagen kann, auf dem kann man aufbauen, jetzt geht's los und weiter?
Die Synode ist, so wie es Papst Franziskus gesagt hat und wie es in der neuen Synodenordnung festgelegt ist, ein gemeinsamer Weg, der mit der Vorbereitung beginnt und das war 2 Jahre vorher, der den Höhepunkt hat in der Synodenaula. Da gibt es dann ein Abschlussdokument, das liegt vor, aber dann verfasst der Papst, wenn er das möchte, und das hat Papst Franziskus angedeutet, ein Abschlussdokument, also ein nachsynodales Schreiben, das dann Anregungen der Synode aufgreift und versucht, sie umzusetzen. Und REPAM, das Netzwerk für die Kirche im Amazonasgebiet, hat gesagt, das Wichtigste ist die Phase nachher, dass wir nach Hause gehen und versuchen, gut das umzusetzen und diesen Weg weiterzugehen, den wir jetzt intensiv gemeinsam gegangen sind seit 2 Jahren. Und da habe ich das Gefühl, dass Gott sei Dank die Synode keine Frustration war, sondern eine wirkliche Erfahrung des Gehörtwerdens, vor allem vom Papst. Also Indigene waren immer wieder zutiefst betroffen, wenn sie mit mir gesprochen haben und haben gesagt, dieser Papst, wie der uns Aufmerksamkeit und Wert zuerkennt und schenkt, das ist ganz großartig und das berührt uns zutiefst. Also das haben sie erfahren, diese Wertschätzung. Und mit dieser Motivation gehen sie jetzt zurück. Und es sind Kontakte entstanden zwischen Regionen der brasilianischen Bischofskonferenz, die es so intensiv vorher nicht gegeben hat, über Grenzen hinweg zwischen Ländern und Kontakte von Bischöfen zu ihren Leuten in den Gemeinden, wo sie in der Phase der Vorbereitung zusammengekommen sind und wo Anhörungen der Bevölkerung waren, wo die Bevölkerung, die Gläubigen ganz konkrete Wünsche geäußert haben. Und das wirkt sicher weiter.
Es gibt jetzt sicherlich viele, viele Hausaufgaben, die die Amazonasbischöfe mitnehmen in ihre Heimat. Gibt es auch Ihrer Meinung nach Hausaufgaben für uns hier in Österreich?
Ich denke, dass wir ganz massiv herausgefordert sind durch die Amazonien-Synode. Und der Blick auf die Amazonien-Synode war für mich oft reduziert und eingeschränkt auf Fragen wie kirchliche Ämter und was sind die Zulassungsbedingungen dafür. Aber die große entscheidende Frage ist, wie es ja auch der Herr Kardinal ausgedrückt hat, gibt es Leben und Zukunft für die Natur und für die Völker dort in diesem Amazonasgebiet? Und damit verbunden, gibt es das weltweit? Denn klimaregulierend, wie die Amazonasregion ist, wenn die zerstört wird, dann hat das Auswirkungen, massive Auswirkungen aufs Weltklima. Und so sind wir betroffen, ganz direkt betroffen und auch herausgefordert, unseren Beitrag zu leisten. Der Raubbau an der Natur dort geschieht wegen unserer Konsumgesellschaft hier, wo am meisten Ressourcen verbraucht werden, Rohstoffe. Das ist in den Industrienationen, in Europa, in Nordamerika. China verbraucht immer mehr mit dem enormen Wirtschaftswachstum, das es dort gibt. Und da müssen wir wegkommen davon. Da müssen wir unseren Lebensstil ändern, weniger CO2-Verbrauch in der Energieerzeugung, im Transport, bei den Nahrungsmitteln, die wir konsumieren. Und wir müssen wirklich bedenken, was für Auswirkungen hat das, was ich tue, auf die Menschen dort. Und es genügt nicht die persönliche Umkehr, es braucht eine Umkehr auch auf institutioneller und struktureller Ebene, dass wir Gesetze haben, die auch vorgeben, wie wir uns klimagerecht verhalten.
Stichwort Katakombenpakt. Da gab es ja was ganz Spannendes. Das waren auch sehr beeindruckende Bilder, die da aus dieser Kirche um die Welt gegangen sind. Aber vielleicht können Sie doch noch ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich der Katakombenpakt?
Der Katakombenpakt ist ein prophetisches, symbolisches Zeichen, wo Vertreter der Kirche einen Bund schließen mit den Armen. Das war während der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils so, dass gut 40 Bischöfe auf Initiative von Dom Helder Camara, diesem großartigen brasilianischen Erzbischof, sich in der Domitila-Katakombe versammelt haben und eine Art Selbstverpflichtung auf sich genommen haben für eine dienende und arme Kirche. Da hat dazu gehört, dass sie auf bischöfliche Insignien verzichten, dass sie kein persönliches Bankkonto haben, dass sie die bischöfliche Residenz verkaufen und das Geld den Armen geben oder in die Pastoral wirklich investieren, solche Dinge. Und dieser Katakombenpakt hat dann Kreise gezogen und ist von 400 oder 500 anderen Bischöfen letztlich unterschrieben worden. Ich habe selbst in São Paulo einmal den Paulo Evaristo Arns besucht, Kardinal und Erzbischof dort in der Mietwohnung. Der hat das Palais verkauft und hat mit dem Erlös Pastoral- und Sozialzentren am Stadtrand in den Elendsvierteln gebaut.
Und dieser Katakombenpakt wurde jetzt natürlich von neuen Bischöfen, Kardinälen erneuert.
Ja, dieser Katakombenpakt wurde 54 Jahre nach dem anderen Katakombenpakt jetzt erneuert und erweitert als ein Bündnis derer, die da unterschrieben haben, mit den Armen, aber auch mit der bedrohten Schöpfung. Es geht um ein Bündnis mit dem gemeinsamen Haus. Es geht um das gemeinsame Haus. Und da ist die Rede auch von einer prophetischen und samaritanischen Kirche. Also die arme und dienende Kirche ist dort und zusätzlich prophetisch und samaritanisch. Prophetisch im Sinn von Eintreten gegen alles, voller Mut und Kraft, was das Leben zerstört. Und samaritanisch im Sinn von deren Leben bedroht ist, die unter die Räder kommen, denen wollen wir beistehen.
Und dieser Pakt wurde jetzt von einer großen Anzahl von teilnehmenden Bischöfen, vor allem aus dem Amazonasgebiet, unterschrieben.
Es hat eine Eucharistiefeier gegeben. Vorsteher war der Kardinal Hummes, der Präsident des kirchlichen Netzwerkes für Amazonien. Konzelebrant war Erzbischof Kardinal Barreto, der der Vizepräsident ist. Und zusätzlich war der andere Konzelebrant Bischof Erwin Kreutler, der auch da sehr im Zentrum gestanden ist und sicher auch dahinter gestanden ist. Ungefähr 40 Bischöfe, dann aber auch Priester, die ja als Synodenteilnehmer auch dabei waren, Ordensfrauen, indigene Frauen und darüber hinaus pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die anschließend an die Bischöfe genauso hingegangen sind und genauso unterschrieben haben.
Jetzt haben wir in Österreich, in Wien, ja den Stephansdom, der hätte auch Katakomben. Mhm. Können Sie sich sowas für Österreich auch vorstellen?
Ich denke, man darf nicht so sehr das Ganze am Begriff Katakomben festmachen. Warum hat man es dort gemacht in den Katakomben während des Zweiten Vatikanischen Konzils? Weil die Katakomben als Stätten gelten, wo die Märtyrer begraben sind. Und ich weiß gar nicht, ob in Wiener Katakomben jetzt Märtyrergräber sind. Gut, wenn man den Bischof Florian Kundner dazu rechnet, dann vielleicht. Aber
so ein bisschen in Richtung hin auf Selbstverpflichtung zu einem einfacheren Lebensstil.
Also eine Selbstverpflichtung hin zu einem einfacheren Lebensstil sollte man unbedingt auch bei uns machen. Es geschieht ja teilweise schon, also wenn die Bischofskonferenz Anlagenkriterien herausgibt, wo sie sagt, diese und jene Dinge dürfen nicht investiert werden, wenn die Bischofskonferenz den Ausstieg aus der Kohlefinanzierung praktisch dekretiert für die Kirche, dann sind das Schritte in diese Richtung, auf einer strukturellen Ebene. Aber natürlich bräuchte es bei uns, das ist meine persönliche Meinung jetzt, ein Weg von einer musealen Kirche, wo wir uns unter das Diktat des Denkmalschutzes beugen und alles Mögliche erhalten, was wunderbare Kulturgüter sind. Aber in der Art und Weise, wie wir dann die Eucharistie feiern, können wir nicht feiern, wie es das Zweite Vatikanische Konzil gemeint hat, weil wir keine Mahlversammlung um den Tisch des Herrn sind, sondern der Opfertisch ist da vorne, wo der Hauptzelebrant das Opfer darbringt. Also wir lassen uns durch diesen Ballast, den wir da haben, durch diese wunderbare Geschichte, die wir auch haben, lassen wir uns einkerkern und versäumen wir den Aufbruch einer Kirche, die wirklich eine synodale Kirche ist, wo man gemeinsam auf dem Weg ist, wo es den gemeinsamen Tisch gibt, der uns verbindet und wo wir von diesem Tisch aus im Dienst sind an den Menschen, die Beistand brauchen.
Ein Thema, das Sie auch schon kurz angesprochen haben, die Spiritualität der indigenen Völker. Sie kennen sich da ja ein wenig aus. Gibt es so ein, zwei Aspekte, die Ihnen da auch besonders, weiß ich nicht, beispielhaft erscheinen? Was können wir von den Indigenen lernen?
Ein Refrain, der immer wieder dort gesungen wurde, war das Lied, das ein Mitbruder von mir gemacht hat, Sirene Okun, nach einem Vers aus der Umweltenzyklika von Papst Franziskus Laudato Si. Und der Vers ist: Alles ist miteinander verbunden, ganz so, als wären wir eins. Alles ist miteinander verbunden in unserem gemeinsamen Haus. Das ist etwas ganz Wesentliches, was wir lernen müssen von den indigenen Völkern, dass wir als Menschen die Natur nicht als Gegenüber haben, sondern Teil dieser Natur sind. Wir sind Natur. Und indem wir Natur zerstören, zerstören wir unsere Lebensgrundlage und zerstören wir uns selbst. Und da hilft eine Spiritualität der Verbundenheit, ein tiefes Wissen darum und eine Pflege eines tiefen Empfindens der Verbundenheit mit allen Geschöpfen. Nicht nur mit Menschen anderer Kultur, das ist auch ganz wichtig und da sind wir sehr herausgefordert, wenn wir sehen, wie Ausländerfeindlichkeit zunimmt. Aber genauso eine Verbundenheit mit Tieren, mit Insekten, auch wenn das vielleicht manchmal schwerfällt. Wenn die Insekten immer weniger werden, das wird eine Katastrophe. Das hat Auswirkungen für die Ernährung der Vögel und so weiter. Und das alles ist nicht nur ein ökologisches Thema, ein Thema, das man auf wirtschaftlicher Ebene oder so oder auf technischer Ebene versucht zu lösen. Nein, es ist ein da geht es zu tief um Spiritualität. Diese extreme Trennung zwischen ich als Subjekt und das andere sind alles Objekte zu meinem Gebrauch, diese extreme Trennung müssen wir überwinden. Und da können wir viel von den indigenen Völkern lernen, die eine ganz tiefe Verbundenheit da leben. Ich finde es nicht von ungefähr, dass die Aggression sich gerichtet hat gegen eine Figur einer indigenen Frau, die in Hockstellung war, um ihr Kind zu gebären. Denn da drückt sich zutiefst die Spiritualität der indigenen Völker aus. Es geht ums Leben. Das Leben, das geschenkt ist und das weiter geschenkt wird. Und dieses Leben gilt es zu bewahren. Und dafür steht die Pachamama.
Sie sprechen dort diese Figuren an, die aus der Kirche in Rom entfernt wurden und dann in den Tiber geschmissen wurden.
Genau. Ich spreche diese Figuren an. Und diese Figuren waren vorher immer wieder auch Thema in Pressekonferenzen, wo gesagt wurde, das ist heidnisch und das gehört weg. Aber diese Figuren sind tiefer Ausdruck der Spiritualität der Indigenen. Und mit unseren westlichen Begriffen, die oft etwas ganz klar definieren, kommen wir da nicht weiter. Mir kommt vor, wir müssen wieder neu dem Geheimnis Raum geben. Dem, was man erspüren muss, was man auf einer anderen Ebene begreifen muss, als im Kopf. Und wenn wir da nicht hinfinden, dann haben wir keine Zukunft. Und das müssen wir von den indigenen Völkern lernen.
Dankeschön.